Und damit sind wir wieder drin in unseren Mediennachrichten, hier zu hören in allen tagesaktuellen Magazinen, mittwochs immer. Und heute geht es um das, was da dieser Tage unter dem Stichwort Vote Buddy durch die Presse ging und viel diskutiert und kritisiert wurde. Da mischen wir uns ein und wir schauen auf den Breitbandausbau, wie der gerade passiert und warum das wie da wirklich eine ganz große Rolle spielt. Immer wieder ist das, was jetzt hier angesprochen werden soll, auch in anderen Medien Thema, sei es, wenn irgendeine regionale Zeitung schreibt, dass in einer kleinen Gemeinde außerhalb von Ballungsgebieten der Breitbandausbau beginnt. Oder es verzögert sich da etwas. Das ist beispielsweise gerade in Nersingen der Fall, das liegt im Mittelschwaben in Bayern. In Oberbayern, in Wartenberg, ist man nun fertig mit dem Breitbandausbau. Im oberbergischen Nümbrecht im Nordrhein-Westfalen, da allerdings beginnt man nun mit dem Breitbandausbau. Glücklicherweise verwendet man Glasfaser. Dazu haben die Gemeindewerke Nümbrecht sogar eine Kampagne gestartet, in der die schnelle Luzi für den Ausbau Stimmung machen soll. Im internationalen Vergleich, Sie ahnen es vielleicht schon, ist der Stand Deutschlands im Ausbau vom schnellen Internet traurig. Im OECD-Vergleich liegt Deutschland abgeschlagen auf Platz 28 von 32 Ländern. Nur 6,6% der deutschen Haushalte haben einen Zugang zu Glasfaserleitungen. Dahingegen sind es in Estland über 70%, in Schweden weit über 50%. Der Netzaktivist und Journalist Thomas Rudel sieht das kritisch.
Wir können halt noch so sehr über Digitalisierung und über den Wandel unserer Gesellschaft sprechen, aber wenn ein signifikanter Anteil der Bevölkerung schlicht und einfach ausgesperrt ist davon, weil ihnen einfach kein zeitgemäßer Internetzugang zur Verfügung steht oder möglicherweise gar kein Internetzugang, dann bleibt das natürlich alles Makulatur. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass diese grundsätzliche Frage der Infrastruktur möglichst bald gelöst wird.
Breitbandausbau ist flächendeckend notwendig, weil so alle am gesellschaftlichen technologischen Wandel teilhaben können. Der Zugang zu Wissen und einem auch damit bedeutenden Teil sozialen Lebens funktioniert über das Internet. Bürokratische Abläufe über das Netz werden mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit. Flächendeckendes, zukunftsfähiges Internet ist daher unverzichtbar. Mit der Perspektive darauf ist es hochrelevant, darauf zu schauen, was dem Ausbau im Wege steht. Wie Sie es sich vielleicht auch schon denken können, begann der Ausbau von schnellem Netz mit einem großen Versprechen. Die Bundesregierung kündigte nämlich 2013 an, bis 2018, bis nächstes Jahr also, für jeden Menschen in Deutschland einen Anschluss mit 50 Mbits im Downstream zur Verfügung zu stellen.
Das hat eben dann dazu geführt, dass dann auch da nach jahrelanger Verspätung so ein Bundesförderprogramm aufgelegt wurde vom Bundesverkehrsministerium. Das hat von Anfang an eben nicht wirklich gut funktioniert, es hat zwar Verzögerungen gegeben und als es dann endlich dann mal so weit war, hat man in die Rahmenbedingungen dieses Förderprogramms so gelegt, dass der Fokus auf so einen ganz kurzfristigen, möglichst schnellen und möglichst billigen Ausbau gelegt wurde. Dazu kommt noch, dass das Ganze halt sehr kompliziert ist. Es kommen dann noch also föderale Strukturen Deutschlands dazu, also wo sehr viel Verantwortung vom Bund auf die Kommunen und auf die Bundesländer gelegt wird. Insgesamt führt das eben dazu, dass es enorm unübersichtlich ist, enorm kompliziert, enorm fehler- und störeranfällig und alles eben mit diesem Hintergedanken, ja doch möglichst schnell, also wenn wir es jetzt schon irgendwie versuchen, dieses Versprechen von 2013 einzulösen.
Also ein sehr hohes Ziel, was man sich da gesetzt hat, und nicht nur Thomas Rudel schaut pessimistisch auf das festgesteckte Ziel für das nächste Jahr. In Anbetracht des sehr hohen bürokratischen Aufwands, den Rudel in einem Artikel auf netzpolitik.org sehr umfassend schildert, ist es nahezu Hohn zu glauben, dass dieses Ziel tatsächlich bis nächstes Jahr erreicht wird. In Anbetracht der Tatsache, dass Sie beim Suchen des Wortes Breitbandausbau immer noch von den weltbewegenden Entscheidungen kleiner Gemeinden in Regionalpresseartikeln lesen, ist es noch mehr. der Lächerlichkeit preisgegeben, dass so ein Ziel bis nächstes Jahr tatsächlich Realität sein kann. Von kleinen Gemeinden also, die sich erst jetzt für den Breitbandausbau entscheiden, ist immer wieder mal zu lesen. Mal abgesehen davon, dass Gemeinden selbst entscheiden können, ob sie den Fördertopf des Bundes für den Internetausbau anzapfen, ist nun auch ein bestimmtes Modell durch die Bundesnetzagentur genehmigt worden. Das ist ein Modell, das den zukunftsträchtigen Ausbau Deutschlands mit Glasfaserkabeln bremsen wird. Der Branchenriese Telekom hat mit Millionen an Geldern für den Ausbau für dieses Modell geworben. Und Telekom will damit Kunden ungemein schnell einen 100 Mbits Anschluss ermöglichen. Allerdings passiert das auf der Basis von Kupfer. Die Vectoring-Technik, von der hier die Rede ist, also diesem neuen Modell, die holt durch eine neue Technologie noch ein paar letzte Mbits mehr aus den Kupferleitungen. Das aber allerdings mit einem bedeutenden Nachteil.
Es liegt eben darin, dass dann alle Kupferkabel, die vom Kabelverzweiger bis in die Häuser, bis in die Haushalte führen, zusammengelegt sind. Und wenn Vectoring jetzt ausgespielt wird über diesen Kabelverzweiger, über solche Multifunktionsgehäuse, dann stören sich die Signale enorm. Das bedeutet, auf einer technischen Ebene kann immer nur ein einziger Anbieter im jeweiligen Gebiet eines solchen Kabelverzweigers Vectoring anbieten, damit sich eben diese Signale nicht stören. Das geht technisch nicht anders.
Die Technologie des Vectorings ermöglicht also mit viel Geld und einer ausgrenzenden Logik für die Konkurrenten der Telekom ein Gegeneinander von Kupfer mit Glasfaser.
Das heißt, dass eben genau diese Technik von der Telekom Deutschland gezielt ausgerollt wird, weil es nämlich dadurch möglich ist, möglichst schnell oder verhältnismäßig schnell und verhältnismäßig billig Breitband herzustellen. Der Riesennachteil, der zweite, liegt aber eben darin, dass diese sogenannte letzte Meile nach wie vor auf Kupfer basiert. Und auch wenn da jetzt Bandbreiten von derzeit bis zu 100 Mbit in der Sekunde möglich sind im Downstream, ist es halt immer noch so, dass da ein grundsätzlicher zukunftsfester Ausbau mit Glasfaserleitungen verhindert wird. Man erspart sich aber eben sehr viele Kosten, weil da diese letzte Meile nicht neu aufgegraben werden muss.
Schnell und billig will die Telekom Gewinn machen und es fehlen die Regulierungen, um genau diese Vision des Gewinnmachens auf Kosten nachhaltiger Breitbandstrukturen zu verhindern. Natürlich hat auch die Bundesnetzagentur erkannt, wo hier das Problem liegt. Viel Verhandlungsgeschick mit der Bundesnetzagentur war notwendig, um eine Möglichkeit zu schaffen, wie Konkurrenten der Telekom hier nicht als komplette Verlierer vom Platz gehen. Als tolle Lösung wurde hier ein sogenannter virtuell entbündelter Anschluss vorgestellt, kurz VULA, VULA. Das heißt ganz einfach gesagt, also diese Möglichkeit, dass die Konkurrenten sich einen Datenstrom mieten oder kaufen können. Es wird also nicht mehr die Leitung selbst angemietet, sondern es wird ein Datenstrom zur Verfügung gestellt. Fragt man jetzt die Konkurrenten, was die von dieser Lösung halten, dann zeigen die sich wenig erfreut darüber. In einer Pressemitteilung des Telekommunikationsbranchenverbandes VAMT, ja, da ist zu lesen, dass dieses Vectoring-Vorleistungsangebot qualitativ deutlich abfalle und wohl in Zukunft auch kaum kommerziell soweit genutzt werden könne. Darüber hinaus haben sich aktuell zahlreiche Branchenverbände zusammengeschlossen, um in einer gemeinsamen Presseerklärung dieser gestrigen Ausbaustrategie entgegenzutreten. Gemeinsam fordern sie eine nachhaltige, zentrale Zukunftsinfrastruktur und die basiert, wenig überraschend natürlich, nicht auf Kupfer. Wie aber generell aktuell der Breitbandausbau passiert, das lässt sich häufig zumindest auf ein paar Sätze zusammenfassen, eigentlich auch nur auf ein Wort, nämlich das Wirtschaftslückenmodell. Das kommt aktuell häufig zur Anwendung.
Da wird den Netzbetreibern sozusagen die Finanzierungslücke geschlossen. Also da gibt es zum Beispiel ein Gebiet und da haben bis jetzt die Netzbetreiber nicht ausgebaut, weil das schlicht und einfach nicht rentabel genug war. Und da durch diese Bundes- und natürlich auch Landesförderung wird eben genau diese Finanzierungslücke geschlossen. Also im Grunde ist es nichts anderes als eine Finanzierung an Netzbetreiber und so wie es aussieht, insbesondere an die Deutsche Telekom, weil das Ganze eben über Vectoring passiert, wurde Telekom durch diese Regulierungsentscheidung der Bundesnetzagentur leichter diese Technik einsetzen darf und kann als ihre Wettbewerber.
Kurzum, die Bundesrepublik greift den Betreibern finanziell unter die Arme, damit diese dann bestimmte Gebiete rentabel ausbauen können. Häufig passiert das dann relativ kurzfristig und billig, also durch Vectoring-Projekte, sagt der Netzaktivist Rudel. Nun kann man sich natürlich fragen, was sollen sie denn sonst machen? Was für Möglichkeiten gibt es noch, um nicht diese wenig nachhaltige Technik weiter zu unterstützen? Rudel plädiert für das sogenannte Betreibermodell, das auch in vielen Gemeinden schon zum Einsatz kommt. Dabei bauen Kommunen die Infrastruktur selbst auf und verpachten dann diese anschließend in der Regel an einen oder mehrere Anbieter. Damit verpachten sie also diese sogenannte passive Infrastruktur.
Also grundsätzlich wäre es besser gewesen, den Ausbau wirklich auf Glasfaser auszulegen. Aus meiner Sicht ist es sowieso sinnvoller, diese sogenannte passive Infrastruktur in öffentlicher Hand zu behalten. Denn mittlerweile sagt ja auch die CDU, dass eine Internetversorgung genauso wichtig ist wie Wasser- und Stromanschluss. Insofern wäre es halt wirklich besser gewesen, wenn dieser Ausbau regional unterstützt mit Landes- und Bundesförderungen durchgeführt wird, wo aber in langen Refinanzierungszeiträumen gedacht werden kann, wo der Ausbau nicht auf kurzfristige Maßnahmen ausgerichtet wird, sondern auch wirklich so, dass nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger langfristig davon profitieren. Das beginnt eben von der digitalen Teilhabe, geht aber weiter zu Standortvorteilen und diese ganze Digitalisierung und Wirtschaft 4.0, von denen da immer die Rede ist, das ist alles nur mit einer modernen Infrastruktur zu haben.
Soweit der Journalist Thomas Rudel, der eine detaillierte Analyse zu dem Breitbandausbau der Bundesregierung geliefert hat. Nähere und differenziertere Angaben finden Sie also in einem seiner Artikel zum Breitbandausbau vom 4. September veröffentlicht auf netzpolitik.org. Klar geworden ist hier auf jeden Fall die Art, wie der Breitbandausbau derzeit funktioniert. Die Logik dieser Prozesse zu verstehen, halte ich für wichtig, um in eine nachhaltige Infrastruktur zu investieren und dafür auch sich zu positionieren. Wenn wir in ein paar Jahren durch den technologischen Fortschritt wieder neu anfangen müssen, Kupferleitungen auszutauschen, oder eben immer noch dabei sind, Kupferleitungen auszutauschen, dann passiert das nur, weil man sich da vor Jahren einen schnellen Gewinn verschaffen wollte. Und das ist dann nämlich nicht nur traurig, sondern wir sprechen dann in vielen Jahren immer noch davon, wie wichtig es ist, dass alle Menschen an die digitale Informationsstruktur angebunden sein müssen in einer irgendwie fernen Zukunft, in der das dann mal passieren soll. Aber es muss passieren, dass alle Menschen Teilhabe an unserer Wissensgesellschaft haben.
Nicht-Wähler und Nicht-Wahlberechtigte zusammenbringen. Die einen wissen nicht, was sie wählen sollen, die anderen können es schlichtweg nicht. Aber pünktlich zur Bundestagswahl gibt es nun endlich eine Lösung. Die Internetplattform VoteBuddy. Dort kannst du deine Stimme an jemand anderen übertragen. Einfach die Briefe beantragen, unterschreiben und deinen Stimmzettel an einen Nicht-Wahlberechtigten weitergeben. Und so kannst du endlich das schlechte Gewissen loswerden. Nicht-Wahlberechtigte haben damit die Chance auf politische Mitbestimmung. Das klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Ist es auch. Die Plattform VoteBuddy hat eine Woche lang für große Aufregung gesorgt und sich dann als Satire herausgestellt. Vergangene Woche hat sich über eine Pressemitteilung die Künstlergruppe Peng Collective zusammen mit der Theatergruppe End Company & Co. zu der Aktion bekannt. Die Pressesprecherin des Peng Collectives, Sarah Conti, erklärt die Motivation für VoteBuddy.
Wir haben VoteBuddy in Leben gerufen, weil wir dachten, vor der Bundeswahl ist es eigentlich ein guter Moment, um das ganze System kritisch in Frage zu stellen und irgendwie weg von der Debatte, welche Partei ist besser oder schlechter. Und haben wir gedacht, okay, wir haben eine Situation, in der sehr viele Leute, eigentlich ein Drittel der Wahlberechtigten, nicht wählen will. Das heißt, sie sind auf jeden Fall nicht repräsentiert oder fühlen sich nicht repräsentiert. Und vor allem aber noch schlimmer ist, 9 Millionen Menschen, also 10% der Bevölkerung, dürfen gar nicht erst wählen, obwohl sie zum Teil schon sehr hier lange leben, von Arbeitspolitik, von Familienpolitik, von Aufenthaltsrecht und alle solche Sachen betroffen sind und haben überhaupt keine Möglichkeit, aufgrund von ihrem Status und ihrer Staatsbürgerschaft zu wählen. Und dann haben wir gedacht, okay, wie kann man darauf aufmerksam machen, wie kann man irgendwie einen kleinen Skandal schaffen, sodass die öffentliche Meinung sich auch fragt, ist dieses System, in dem wir leben, auch wirklich gerecht und auch wirklich demokratisch.
Und einen Skandal gab es. Bevor sich VoteBuddy als Satireaktion bekannte, hielt sich die öffentlich-rechtliche Presse mit der Berichterstattung über die Plattform eher zurück. Wahrscheinlich, weil sie schon Satire vermutete. Auf Facebook dagegen sorgte VoteBuddy für große Aufregung. Dort hatte die Plattform neben einer eigenen Seite auch Werbung geschaltet. Diese wurde gezielt Gruppen von Flüchtlingsinitiativen angezeigt, aber auch rechten Gruppen. Die haben sich dann gleich auf das Thema gestürzt.
Leider ist es schon so gewesen, dass die rechten Gruppen sich sofort extrem echauffiert haben und dann auch sozusagen die Seite überflutet haben mit allen möglichen Hass- und ausländerfeindlichen Kommentaren, Morddrohungen an uns und das alles, was man kennt. Und die haben dann relativ schnell die Richtung der Diskussion auch gesättigt und übernommen. Also es gibt 3,5 EU-Bürger und Bürgerinnen, die zum Beispiel hier studieren, leben, arbeiten, je nachdem. Und insofern war das auch eine völlig verzerrte Erzählung, die halt durch diese rechten Mob entstanden ist, dass es hier nur darum geht, irgendwelchen Geflüchteten jetzt einen Tag nach dem Ankommen eine Stimme zu geben. Also natürlich Leute, die halt aus woanders gekommen sind, sollen auch eine Stimme haben, aber es geht doch um eine viel größere Gruppe in der Gesellschaft. Es gibt auch EU-Ausländer, die nicht wählen können. Es gibt bestimmte Menschen, die unter Betreuung sind, die nicht wählen können. Insofern die Gruppe ist durchaus auch differenzierter. Aber ja, natürlich hat irgendwie die rechte Propaganda zum Teil auch ein bisschen den Ton gesetzt.
Neben dem Shitstorm auf VoteBuddies Facebook-Seite gab es auch erste Klagen gegen VoteBuddy. Daraufhin schloss Facebook die Seite. Seine Wählerstimmen zu übertragen ist schließlich tatsächlich verfassungswidrig. Genau deshalb kann man auf der Webseite von VoteBuddy auch gar nicht wirklich Wählerstimmen übertragen. Man konnte sich zwar anmelden, es wurden aber nur die E-Mail-Adressen gespeichert, nicht etwa Postleitzahl oder Wohnort. An diese wurde jetzt auch eine Aufklärungsmail geschickt, genauso wie an die Presse. Diese war nach dem Outing sehr bereit, über die Aktion und dessen Hintergründe zu berichten. Die Parteien haben mitten im Wahlkampf natürlich keinen Kommentar zu dem brisanten Thema abgegeben. Trotzdem hofft das PEN Collective, dass die frische Diskussion auf das Missverhältnis im Wahlsystem aufmerksam macht. Auch die Theatergruppe And Company & Co. versucht mit einer Aufführung am 19. September in Dresden VoteBuddy noch etwas länger in Erinnerung zu halten. Neben der Satireaktion gibt es natürlich auch viele Kampagnen, aber auch Politiker, die sich für ein gerechteres und moderneres Wahlrecht einsetzen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich auch die zukünftige Regierung mit dem Thema befasst.
Damit sind wir am Ende unserer Mediennachrichten, immer mittwochs bei uns im tagesaktuellen Programm und auch nachzuhören unter freie-radios.net. Wir verabschieden uns hier und geben ab ins weitere tagesaktuelle Programm.